Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Was Frieden, was Sicherheit in Europa bedeuten, Reisefreiheit, die Möglichkeit zum Austausch, das alles wird noch klarer, wenn wir heute Jochen Oltmers Vortrag hören. Der Historiker und Migrationsforscher beamt uns zurück in eine Zeit, in der unser Kontinent mit Krieg und mit Leid überzogen worden ist. Er spricht, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, über eine riesige, zwangsweise erfolgte Verschiebung von Menschen. Nicht nur kreuz und quer durch Europa, sondern über die ganze Welt. Er spricht über ein geschichtliches Kapitel, das Folgen weit über das Jahr 1918 hinaus hatte und über das wir trotzdem so wenig wissen.
Wir haben keine konkreten Zahlen, weil eben so viele Unterlagen verloren gegangen sind. Aber die Forschung geht heute davon aus, dass wir für Europa von mindestens 7 Millionen, wahrscheinlich eher 8, 9 Millionen Männern sprechen, die während des Ersten Weltkriegs kriegsgefangen wurden. Zum Teil viele, viele, viele Tausende von Kilometern entfernt vom Herkunftsland, zum Teil eben auch auf anderen Kontinenten. Seuchen, die sich in sehr kurzer Frist dann auch tatsächlich ausbreiten. Eines der Hauptthemen überhaupt in Europa: Wie steht es um Kriegsgefangene aus unserer jeweiligen Nation in den anderen Ländern?
Wie geht es meinem Bruder? Wie geht es meinem Vater, meinem Geliebten? Diese Frage muss aber Millionen von Menschen beschäftigt haben, über alle nationalen Gräben hinweg. 7 bis 9 Millionen Männer, Soldaten waren irgendwo in Europa, aber auch in Indien, in Australien oder in den Vereinigten Staaten in Kriegsgefangenschaft. Was hat das bedeutet, Kriegsgefangenschaft vor 100 Jahren? Welche internationalen Regeln gab's und was genau haben die besagt? Anschaulich, aber auch sehr leidenschaftlich legt Jochen Oltmer dar, was über dieses millionenfach erlittene Schicksal bekannt ist. Dabei erfahren wir Erstaunliches. Zum Beispiel, dass die kriegführenden Nationen überhaupt nicht mit dieser enorm hohen Zahl von Gefangenen gerechnet haben. Sie gingen davon aus, der Krieg würde rasch rum sein. War er aber nicht. Deshalb fehlte komplett jede Infrastruktur für die Gefangenen, die ihre Arbeitskraft in der Landwirtschaft, in der Industrie oder im Handwerk einsetzen mussten. Eine Institution wie das Arbeitsamt, was wir heute für eine zivile Behörde halten, verdankt sich nicht zuletzt diesem Umstand. Jochen Oltmer beschäftigt sich schon lange mit historischer Migrationsforschung. Er lehrt am Historischen Seminar der Universität Osnabrück. Sein Vortrag hat den Titel »Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges«. Er hat ihn am 30. August 2018 auf Einladung des Deutschen Auswandererhauses gehalten in Bremerhaven. Eingangs hat er erstmal erklärt, wie er überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Ausgangspunkt für ihn war die folgende Frage.
Was tut eine Gesellschaft wie die deutsche während des Ersten Weltkriegs, die in hohem Maße geprägt ist durch Mangel an Arbeitskräften? Sie kennen bestimmt die entsprechenden Zahlen. Während des Ersten Weltkriegs werden ungefähr 80% aller Männer zwischen 16 Jahren und 60 Jahren etwa eingezogen zum Militär. So, und wenn man sich dann mit der Frage beschäftigt, was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn ein sehr großer Teil der erwachsenen Männer nicht vor Ort sind für eine Ökonomie, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, woher kommen in einer solchen Konstellation, und zwar eines Krieges, wo die Anforderungen an Kriegswirtschaft in hohem Maße ausgeprägt sind, die Arbeitskräfte. Und die Antwort war eben, hatte ich nicht erwartet, für die deutschen Verhältnisse. Es sind zu einem allergrößten Teil Menschen aus anderen Ländern, die diesen Mangel an Arbeitskräften auffangen. Es sind ausländische Arbeitskräfte, die zum Teil 1914 sich schon in Deutschland befanden. Es sind Arbeitskräfte, die während des Krieges nach Deutschland kommen. Und es sind eben für Deutschland ungefähr 2,5 Millionen Kriegsgefangene, die ebenfalls eine Ergänzung in diesem Zusammenhang eines enormen, meinetwegen auch abnormen Arbeitskräftemangels darstellen. Alles andere, was über lange Zeit hinweg in der Forschung diskutiert worden ist, dass es nämlich insbesondere Jugendliche sind, dass es insbesondere auch Frauen waren, die zu einem guten Teil dann Männerarbeitsplätze eingenommen haben, ließ sich nicht bestätigen. Sondern es sind ganz wesentlich am Ende diese Menschen aus anderen Staaten, die ein Stück weit eben diesen enormen Arbeitskräftemangel auffangen. So, und da kam dann, wenn man so will, die Perspektive, sich stärker mit Bewegung von Menschen, mit Fragen wie Migration, Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften und so weiter und so fort auseinanderzusetzen. Deshalb eben sozusagen Jugendsünde. Diese Jugendsünde, dieses Thema Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg hat aktuell eine gewisse Art von Konjunktur. Fragen Sie mich nicht, warum? An mir liegt es nicht. Ich musste mich erstmal wieder einarbeiten in diese ganze Thematik. Aber ich sehe, dass es eben nicht nur hier in Bremerhaven eine Ausstellung gibt, sondern aktuell läuft beispielsweise auch im Bohmann-Museum in Celle eine ziemlich große Ausstellung zur Kriegsgefangenschaft in Europa im Ersten Weltkrieg mit Bezug auf zwei große Kriegsgefangenenlager, die in der Nähe bzw. in Celle zu finden waren. Es lief vor kurzem eine Ausstellung in Minden, es laufen diverse andere Projekte aktuell. Und was mich in diesem Zusammenhang auch wundert ist, ich erzählte es gerade schon, es kommen immer mehr Anfragen von Menschen, die sich gerade im Renten- und Pensionsalter befinden und feststellen, dass ihre Großmütter bestimmte Kontakte mit Kriegsgefangenen hatten, die dazu führten, dass Kinder produziert wurden und diese Menschen im Renten- bzw. Pensionsalter stellen fest, dass es irgendwo zwischen 1918 und 1922 eine Stelle gibt, wo ein Vorfahr auftaucht, der ganz anderen Namens ist, der sich zum Teil nicht wiederfinden lässt und so weiter und so fort. Und die dann bei mir anfragen mit der ganz konkreten Frage, wer sei das gewesen, woher käme er und wie käme man an weitere Informationen über diesen Menschen heran. Da kann ich meistens nur sagen, dass es enorm schwierig ist, an solche Informationen heranzukommen. Und das macht auch die Schwierigkeit der Beschäftigung mit diesem Thema insgesamt aus. Sie haben es mit einem letztlich militärischen Thema zu tun. Es sind Soldaten, über die wir sprechen, beziehungsweise ein Stück weit ehemalige Soldaten, über die wir sprechen. Und Sie wissen, das, was in Deutschland zumindest an militärischen Unterlagen zusammengetragen wurde, die den Ersten Weltkrieg betreffen, sind 1945 allesamt in Berlin im Reichsarchiv verbrannt. Das heißt, wir haben so gut wie keine militärischen Unterlagen über diesen gesamten Zusammenhang, sondern müssen, und das machen Historikerinnen und Historiker gern, wühlen und sammeln, um in den verschiedensten Beständen, um überhaupt an irgendwelche Informationen heranzukommen über diesen Gegenstand. Das gilt eben für viele andere Länder, die ebenfalls in diesem Kontext Herkunftsland von Kriegsgefangenen waren oder Kriegsgefangenen in relativ großen Zahlen dann in ihrem Gebiet internierten in gleichem Maße. Damit bin ich schon ein Stück weit beim Thema. Dieses Bild sagt wenig, soll nur eine einzelne Perspektive mit sich bringen, nämlich zu sagen, Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg ist ein Massenphänomen. Wir haben keine konkreten Zahlen, weil eben so viele Unterlagen verloren gegangen sind. Aber die Forschung geht heute davon aus, dass wir für Europa von mindestens 7 Millionen Männern, wahrscheinlich eher 8, 9 Millionen Männern sprechen, die während des Ersten Weltkriegs kriegsgefangen wurden und zum Teil über Monate, zu einem nicht geringen Teil, aber auch über viele Jahre hinweg, Sie haben es gesehen, 6 Jahre, dass der biografische Einschnitt dieses Menschen hier im Hause über viele Jahre hinweg interniert worden sind, zum Teil viele, viele, viele tausend Kilometer, tausende von Kilometern entfernt vom Herkunftsland, zum Teil eben auch auf anderen Kontinenten. Und das ist die zweite Perspektive. Wir haben es nicht nur mit riesigen Zahlen zu tun, sondern wir haben es eben auch mit enormen Distanzen zu tun. Dieses Phänomen, wir reden ja über einen Weltkrieg, ist tatsächlich ein globales Phänomen. Wenn Sie beispielsweise nach deutschen Kriegsgefangenen schauen, dann werden Sie feststellen, natürlich ist der allergrößte Teil irgendwo in Europa interniert worden, aber es ist eben zum Teil auch, sind eben zum Teil auch Internierungen in Sibirien, in Asien, in Indien, in Australien, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und so weiter und so fort, in Afrika. Also von daher haben wir es mit einem globalen Phänomen zu tun, mit einem globalen, wenn man so will, Massenphänomen. Das während des Krieges sehr intensiv bearbeitet worden ist. Das ist eines der Hauptthemen überhaupt in Europa. Wie steht es um Kriegsgefangene aus unserer jeweiligen Nation in den anderen Ländern? Es ist nach dem Ersten Weltkrieg ein riesiges Thema, weil es nicht endet mit Waffenstillstand und Frieden, sondern zu einem guten Teil tatsächlich bis 1922, also 8 Jahre nach Ende des Krieges, weiterläuft, zum Teil noch länger weiterläuft. Und es beherrscht tatsächlich in den 1920er Jahren immer noch relativ intensiv in vielen Ländern politische Diskussionen, weil es über lange Zeit hinweg Debatten über die Frage gibt, wie soll mit diesen dann ehemaligen Kriegsgefangenen umgegangen werden. Also in Frankreich beispielsweise gibt es eine sehr lebhafte Debatte darüber, inwieweit Kriegsgefangene eine Entschädigung bekommen sollen, inwieweit sie auch geehrt werden sollen mit einem eigenen Kriegsgefangenen-Denkmal und so weiter und so fort. Ähnliche Debatten gibt es auch in Italien etwa. Und Sie sehen, dass eben über lange, lange über das Ende des Krieges hinweg das tatsächlich eine hohe Bedeutung in öffentlichen, in medialen Debatten hat. Und in den 1930er Jahren, spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg, und Sie wissen, der Zweite Weltkrieg hat, was Kriegsgefangenschaft angeht, noch erheblich größere Dimensionen. Forschung geht heute von 35 Millionen Menschen aus, die während des Zweiten Weltkriegs kriegsgefangen wurden. Mit dem Zweiten Weltkrieg geht dieses Thema völlig verloren. Also 8, vielleicht 9 Millionen Kriegsgefangene, ungefähr 1/7 aller mobilisierten Soldaten, kann ich jetzt gar nicht ausrechnen, 15% ungefähr. 15% aller mobilisierten Soldaten während des Ersten Weltkriegs werden Kriegsgefangene. Das heißt, es ist natürlich für diejenigen, die als Soldaten mobilisiert wurden, ein Stück weit auch Normalität angesichts dieser Zahlen in Kriegsgefangenschaft zu geraten. Und Sie können sich vorstellen, dass eben über lange Zeit hinweg, über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, das in vielen Familien auch ein Alltagsthema ist. Die Unterschiede sehen Sie hier. Sie sehen, dass die unterschiedlichen Staaten oder einige der Staaten, die am Krieg beteiligt waren, in unterschiedlichem Maße auch mit Kriegsgefangenschaft zu tun hatten. 3,4 Millionen Soldaten des Zarenreichs, ungefähr 1/5 aller mobilisierten Soldaten des Zarenreichs. 2,8 Millionen Soldaten Österreich-Ungarns, ungefähr jeder dritte österreich-ungarische Soldat gerät in Kriegsgefangenschaft. Das ist das Maximum dessen, was wir in diesem Kontext erleben. 1 Million Deutsche, 600.000 französische, italienische, 600.000 und britische etwas weniger, 200.000. Also für alle diese Staaten entsprechend unterschiedliche Zahlen, die aber in jedem Fall sehr hoch lagen. Und diese Kriegsgefangenen werden während des Ersten Weltkriegs in sehr unterschiedlichem Maße diskutiert in Europa. Diese Perspektive der Diskussion über die militärische Bedeutung von Kriegsgefangenschaft habe ich schon angesprochen. Sie können sich lebhaft vorstellen, dass natürlich intensiv darüber gesprochen wird, inwieweit eben zum Beispiel die Tatsache, dass 1/3 aller österreich-ungarischen Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten, für die militärische Stärke Österreichs eine Bedeutung hat. Überall spielen solche Debatten eine Rolle, aber es ist eben nicht nur ein Thema, das die Militärs und die Militärbehörden interessiert, sondern es ist auch ein Thema der Außenpolitik. Sie sehen, dass es tatsächlich sehr intensive, zum Teil auch sehr hektische Debatten während des Ersten Weltkriegs gibt über die Frage, wie steht es um das Schicksal unserer Kriegsgefangenen in den anderen Ländern. Und eines der ganz großen Themen zwischen 1914 und 1918 ist das Thema Vergeltung. Das heißt also, Kriegsgefangene werden genutzt, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Kriegsgefangene werden in völlig abgelegene Gebiete geschickt, mit irgendwelchen Arbeiten betraut, unter miserablen Bedingungen, um den Kriegsgegner abzustrafen. Und Sie können sich vorstellen, dass dann sofort eine Reaktion erfolgt und Sie sehr schnell eine ganz spezifische Dynamik haben, in der dann Kriegsgefangene tatsächlich als Objekte von Politik, von Außenpolitik unter miserablen Bedingungen zu leiden haben, weil Regierungen glauben, eben durch die Verschlechterung der Lebensbedingungen Druck auf den Kriegsgegner ausüben zu können. Das ist also von daher auch ein außenpolitisches Thema. Es ist ein Thema internationalen humanitären Engagements. Die Staaten selbst, die Kriegsgefangene in großer Zahl jeweils in ihren Grenzen haben, kümmern sich relativ wenig um die Frage, wie können diese Menschen Kontakt herstellen zu Familienangehörigen in den Herkunftsländern. Sie sehen ja in der Ausstellung massenhaft Briefe. Diese Briefe sind erst möglich dadurch, dass es internationales humanitäres Engagement gibt. Das heißt also, insbesondere das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bemüht sich, die verschiedenen am Krieg beteiligten Länder an einen Tisch zu bringen und zumindest einen Mindeststandard an bestimmten Perspektiven zu entwickeln, Kontakt zu halten mit den Familien, Möglichkeiten zu bieten, dass Pakete geschickt werden können mit Lebensmitteln beispielsweise, mit Kleidungsstücken beispielsweise. Dieses internationale Komitee vom Roten Kreuz baut eine riesige Kartei mit 5 Millionen Karteikarten auf, wo jeder einzelne oder zumindest ein großer Teil der Kriegsgefangenen dokumentiert sind mit Standorten, damit eben Familienangehörige fragen können, wo sind die Familienangehörigen? Und dieses internationale Komitee vom Roten Kreuz, aber auch Rote Kreuzverbände aus Staaten, die nicht am Krieg beteiligt sind, insbesondere Schwedens und Dänemarks, sind in hohem Maße belangvoll dafür, dass die Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen verbessert werden. Auch durch sogenannte Inspektionen. Das heißt also, das Rote Kreuz schickt in die Kriegsgefangenenlager neutrale Inspektoren, die die Bedingungen überprüfen, die zwar keine Strafen verhängen können, aber alleine durch die Möglichkeit der Inspektion die Bedingungen in diesen Lagern auch verbessern helfen. Zumindest nicht selten auch verbessern helfen. Kriegsgefangenschaft ist ein Thema von Nationalitätenpolitik. Was meine ich damit? Genauso wie Kriegsgefangene über Vergeltungsmaßnahmen instrumentalisiert worden sind für politische Zwecke, sehen Sie, dass es in allen europäischen Staaten ein Bemühen gibt, diese Kriegsgefangenen oder einen Teil der Kriegsgefangenen für eigene politische Zwecke zu nutzen. Sie wissen, ein großer Teil, fast alle der kriegführenden Mächte sind zwar auf den ersten Blick Nationalstaaten, aber auf den zweiten, auf den intensiveren Blick Imperien, die große Minderheitenbevölkerung in ihren Grenzen haben. Und auf diese Minderheitenbevölkerung richtet sich das spezifische Interesse dieser Nationalitätenpolitik. Heißt also, Deutschland separiert und privilegiert muslimische Kriegsgefangene, Afrikanerinnen hätte ich fast gesagt, Afrikaner oder Soldaten aus Indien in den britischen Streitkräften, russische Kriegsgefangene muslimischen Glaubens, separiert beispielsweise Russlanddeutsche, gibt ihnen 1918 sogar die Staatsangehörigkeit. Russland separiert unter den deutschen Kriegsgefangenen Elsässer und Lothringer, schickt sie an den französischen Bündnispartner, an die Westfront. Russland versucht, tschechische, slawische, rumänische Kriegsgefangene zu separieren, am Ende sogar ab 1917 mit Waffen auszustatten, auf der eigenen Seite kämpfen zu lassen. Also solche spezifischen nationalitätenpolitischen Bemühungen, Minderheiten für die eigene Seite zu nutzen, gibt es in erheblichem Maße. Dass Kriegsgefangenschaft ein Thema von Sicherheit, von Sicherheitspolitik ist, ist klar. Es geht immer um die Frage, auf welche Art und Weise kann es gelingen, eine große Zahl, Hunderttausende, Millionen von ehemaligen Soldaten, die bis vor kurzem bewaffnet waren und an den Fronten gegen die eigenen Truppen standen, so unterzubringen, dass sie nicht als Sicherheitsgefahren gelten. Auf die Lösung in diesem Zusammenhang komme ich gleich noch zu sprechen. Und es ist ein Thema der Arbeitskräftepolitik. Ich hatte eben dieses Stichwort schon genannt. Überall werden diese Kriegsgefangenen, zumindest dann, wenn es sich um Mannschaftsdienst gerade handelte, zur Arbeit eingesetzt. Ein riesiges Thema, ein riesiger Apparat, der allenthalben in den verschiedenen Ländern auch entsteht, um dann am Ende diese Arbeitskräfte auch nutzen zu können. Wie steht es um die rechtliche Situation, das, was es an internationalen Regelungen in diesem Zusammenhang gibt vor dem Ersten Weltkrieg, ist relativ gering ausgeprägt. Vor allen Dingen schaut man auf die Haager Landkriegsordnung von 1907 und da sehen Sie dann eben Perspektiven wie Sie sollten mit Menschlichkeit behandelt werden, was natürlich erstmal relativ wenig aussagt. Sie sollten in Städten, Festungen, Lagern oder an anderen Orten untergebracht werden. Keine Hinweise letztlich darauf, wie sie untergebracht werden sollen, sondern sie sollen halt untergebracht werden. Der dritte Punkt ist, dass sie eben zu Arbeiten verwendet werden können, solange sie nicht als Teil von Rüstungsmaßnahmen gelten. Also es sollen nur zivile Maßnahmen sein. Sie sollen nicht Waffen produzieren und nicht in irgendeiner Weise in Frontnähe auch eingesetzt werden. Und sobald der Krieg vorbei ist, so sagt die Haager Landkriegsordnung, also ein Vorläufer der Genfer Konvention nennen, sobald der Krieg zu Ende ist, sollen sie eben in kurzer Frist nach Hause entlassen werden. Das ist es im Wesentlichen auch schon, was es an internationalen Regelungen, an internationalem Recht in diesem Kontext gibt. Immerhin, es hat ein paar Perspektiven gegeben, aber die einzelnen Staaten können in hohem Maße darüber befinden, wie sie mit diesen Kriegsgefangenen dann im Einzelnen umgehen. Planung im Blick auf den Ersten Weltkrieg gibt es in den verschiedenen Staaten so gut wie nicht. Sie wissen, überall in Europa, das ist ja jetzt in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund des Jubiläums von 1914, jetzt des Jubiläums von 1918, intensiv diskutiert worden. Die Perspektive ist, Vorkriegsplanungen laufen in der Regel darauf hinaus, davon auszugehen, dass der Krieg innerhalb kürzerer Zeit zu Ende ist. Also in Deutschland, Sie wissen, in Berlin wird ein wunderbarer Kriegsschatz angelegt, zum Teil noch aus den Zahlungen Frankreichs von 1871 zusammengesetzt. Und man glaubt von Seiten der preußischen Regierung, mit diesem Kriegsschatz 700 Millionen Goldmark könne man den Krieg locker bestehen. Am Ende 1918 brauchen sie jeden Tag diese Summe, die in diesem Kriegsschatz ist, um diesen Krieg führen zu können. Die Vorstellung ist, man legt die Industrie lahm für ein paar Wochen. Die Arbeiter in den Betrieben werden Soldaten. Und nach ein paar Wochen, wenn sie zurückkehren, macht man die Fabrik wieder auf und es läuft wieder alles an. Und vor dem Hintergrund dieser Vorstellung, dass der Krieg sehr schnell beendet sein muss, weil diese komplexen Volkswirtschaften gar keinen langen Krieg führen können, ist eben letztlich auch gar keine Planung im Blick auf die Frage gelaufen, was passiert mit Menschen, mit Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten. Der Generalstabschef Schlieffen sagt 1894, das ist sozusagen dann das, was gesetzt ist. Also im Krieg 1870, 71, da haben wir 150.000, 160.000 Kriegsgefangene gehabt. Das war kein Problem für uns. Also warum sollen wir uns Gedanken machen über die Frage, was irgendwann in irgendeinem Krieg passiert? Und deshalb gibt es eben letztlich nur insofern einen Plan, als gesagt wird, okay, wenn Kriegsgefangene kommen, dann bringen wir sie auf Truppenübungsplätzen in irgendwelchen zu diesem Zeitpunkt verlassenen Kasernen unter und Schluss. Und genau das passiert auch in dieser Konstellation 1914, in der Situation des Bewegungskrieges, sowohl im Osten als auch im Westen. Das Problem ist nur, dass die Zahl der Kriegsgefangenen, und ich habe das hier illustriert am deutschen Beispiel, das können Sie aber für das russische Beispiel, für das österreichische Beispiel, für das französische Beispiel im gleichen Maße sehen, dass die Zahl der Kriegsgefangenen weit, weit über das hinausgeht, was überhaupt im Vorstellungsvermögen der verantwortlichen Militärbehörden lag. Sie sehen hier Ende August, also einen Monat nach Kriegsende, 100.000 Kriegsgefangene in Deutschland, November 400.000, Januar, also noch nicht mal ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, fast 600.000. September 1915, also ungefähr ein Jahr nach Kriegsbeginn, 1,3 Millionen und mehr. Das, was Sie in dieser Konstellation ausmachen können, und zwar egal, ob Sie nach Frankreich, ob Sie nach Russland, ob Sie nach Deutschland oder Österreich schauen, ist eine völlige Überforderung. Weil es keine Planung gegeben hat und weil überall die Zahl wesentlich höher ist als gedacht, ist eine Konstellation eingetreten, in der diese Kriegsgefangenen nicht untergebracht werden können, keine Unterkünfte zur Verfügung stehen, keine Lebensmittel in entsprechendem Maße zur Verfügung steht, keine medizinische Versorgung in entsprechendem Maße zur Verfügung steht und überall versucht wird, mit Notbehelfen zu arbeiten. Und Notbehelfe heißt dann also Zelte, wie gesagt, auf diesen besagten Truppenübungsplätzen, was im Winter in Sibirien, aber auch im deutschen Nordosten und Nordwesten nicht gerade ideal ist. Seuchen, die sich in sehr kurzer Frist dann auch tatsächlich ausbreiten, in zumindest verschiedenen dieser Lager große Quarantänemaßnahmen, tatsächlich eine katastrophale Situation, egal wohin sie schauen. Keineswegs also ein deutsches Phänomen oder ein russisches Phänomen, sondern ein europäisches Phänomen, diese Situation der völligen Überforderung der Behörden. Und die Lösung, die uns in diesem Zusammenhang vielleicht sogar klassisch vorkommt, aber zu diesem Zeitpunkt völlig neu ist, ist die Errichtung von großen Barackenlagern. Die Baracke kennen Sie natürlich, ein klassisches Instrument, um größere Menschenmengen in relativ kurzer Zeit, wenn auch provisorisch, unterzubringen. Die Baracke wird in dieser Konstellation zu Beginn des Ersten Weltkriegs erfunden, eingesetzt, in großer Zahl produziert, überall in Europa. Und überall in Europa sehen Sie auch, dass solche Barackenlager entstehen. Hier ein Bild, eine Übersicht über das Zellelager, das sogenannte Zellelager in Scheunen außerhalb von Celle mit einer Kapazität von ungefähr 10.000 Kriegsgefangenen. In Deutschland entstehen in relativ kurzer Frist ab Ende 1914, Anfang 1915 175 dieser sogenannten Stammlager mit Kapazitäten von 10.000, 20, 25, zum Teil auch mehr Kriegsgefangenen. Und das sehen Sie überall in Europa. Die europäischen Staaten, die jeweiligen Militärbehörden schauen natürlich, wie gehen andere mit diesem Phänomen um. Also es ist nicht so, dass die alle auf den gleichen Gedanken in der gleichen Situation kommen, sondern man schaut, welche Lösungen finden andere für diese Problematik, die allenthalben in Europa umgeht. Und dass die Lösung sind eben tatsächlich diese Barackenlager. Ein typisches Beispiel ist ein Lager in der Nähe von Minden. Das Lager Minderheide, also kann man sich natürlich vorstellen, Heide, also an der Pampa sozusagen außerhalb von Minden, Truppenübungsplatz, ganz klassische Konstellation, die Sie überall finden, überall in Europa finden. Die Truppenübungsplätze sozusagen als leere Räume werden genutzt. Es gibt zunächst einmal eine vorläufige Unterbringung in Zelten und in Höhlen. Dann wird im Winter vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, längerfristige, vielleicht keine nachhaltigen, aber längerfristige Lösungen zu finden, werden diese Barackenlager aufgebaut. Bild sehen Sie hier unten. Kapazität von am Ende 25.000 Soldaten, Kriegsgefangenen. Und Sie sehen auch die Probleme, auf die ich schon angesprochen habe. Schlechte Versorgung, wenig Platz, Krankheiten finden Sie überall. Darmerkrankungen, Atemwegserkrankungen, insbesondere ziemlich hohe Todesfälle, egal wohin Sie schauen. Also im österreichischen Lager Mauthausen beispielsweise sterben 18.000 Serben im Winter 1914, 1915, weil die Bedingungen so miserabel sind und die medizinische Versorgung nicht besteht. Mauthausen ist Ihnen irgendwie bekannt aus dem Kontext des Nationalsozialismus, ganz klassisch, denn diese Lager, ein großer Teil dieser Lager, werden in gewisser Weise zu Dauereinrichtungen. Die werden aufgebaut 1914, dienen nach dem Ersten Weltkrieg zum Teil weiter als Kriegsgefangenenlager, werden zum Teil weiterverwendet für andere Bewegungen von Menschen in den 1920er Jahren, Fluchtbewegungen nach Deutschland etwa. Sie werden in den 1930er Jahren, im Zweifelsfall schon 1933, zum Konzentrationslager, denn sie sind ja da und sie sind nutzbar und sie sind genau dafür geschaffen, Menschen irgendwie abseits von bewohnten Gegenden unterzubringen. Es gibt die entsprechende klassische Architektur mit einem Zaun drumherum und so weiter und so fort. Sie bleiben in den 1930er Jahren Konzentrationslager, werden zum Teil Anfang der 1940er Jahre Kriegsgefangenenlager. Sie werden 1945 Lager für Displaced Persons oder für deutsche Flüchtlinge und Vertriebene. Sie bleiben Flüchtlingslager zum Teil bis in die 1960er, bis in die 1970er Jahre und dann werden sie abgerissen nach 60 Jahren Nutzung als Lager. Und wenn Sie bestimmte Lagernamen hören, wie Mauthausen beispielsweise, verweist das eben darauf, sind 1914 gegründet worden und bleiben über viele Jahrzehnte hinweg immer in dieser spezifischen Funktion, Menschen unterzubringen, Menschen zu internieren, Menschen zu versorgen, aber eben auch dann zu exkludieren, sie an den Rand zu stellen und möglichst ohne große Beobachtung in irgendeiner Weise mit ihnen etwas anzufangen, was Arbeit ist, zum Teil aber auch Umbringen ist. So, und diese Kriegsgefangenenlager 1914, Anfang 1915, dienen vor allen Dingen zum Aufenthalt, also große Menschenmengen in kurzer Zeit unterzubringen. Wenn so etwas wie Arbeit stattfindet, dann nur, und zwar auch da können Sie sehen, in allen europäischen Staaten zur Disziplinierung. Das heißt also, die Vorstellung der Militärbehörden ist, ein Haufen junger Männer, die nichts zu tun haben, hocken 25.000 Mann in dieser Anlage. Und wenn man denen nicht zu arbeiten gibt, dann werden sie sofort Stunk machen, Ärger machen. Also Kultivierungsarbeiten oder hier in der Heide Ausbau des Mittellandkanals. Das heißt, kriegen also Schubkarre und eine Schaufel und dann dürfen sie den Mittellandkanal weiterbauen. Ohne technische Hilfe, denn es soll ja Kraft kosten. Am Abend sollen sie kaputt sein, sollen sie müde sein, damit es bloß nicht zu irgendwelchen Aufstandsbewegungen kommt. Egal, wohin sie schauen, Frankreich, Großbritannien oder Russland, Österreich, überall sind es eben diese großen Arbeiten in großem Maßstab, die in dieser Situation aus Gründen von Disziplinierung genutzt werden. Ab 1915, ab Frühjahr, Sommer 1915 verlieren diese Lager an Bedeutung. Unser Bild, wenn wir denn eins haben, über Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg, ist eben das Bild von der Internierung in Lagern. Das Bild, das wir haben, ist das Bild von einer großen Anzahl von jungen Männern hocken zusammen und haben im Zweifelsfall über Monate, über Jahre nichts zu tun. In der Ausstellung wird dieses Bild nochmal reproduziert. Wenn Sie es sich anschauen oder angeschaut haben, wissen Sie, worüber ich rede. Also Briefe, es ist langweilig, es ist nichts zu tun und so weiter und so fort, sind in dem Zusammenhang klassisch. Aber diese spezifische Perspektive, dieses Bild gilt nur für einen kleinen Teil der Kriegsgefangenen, nämlich für die Offiziere und für die höheren Unteroffiziersdienstgrade. Die nämlich sind, sagt ja die Haager Landkriegsordnung, nicht zur Arbeit verpflichtet. Sie dürfen nicht zur Arbeit eingesetzt werden. Werden sie auch nicht. Hocken also im Zweifelsfall 6 Jahre lang in so einer Baracke und haben nichts zu tun. Perspektivlosigkeit ist irgendwo ein Thema. Sehnsucht ist ein Thema. Und sie können dann auch sehen in der Literatur, die in dieser Zeit oder in den 1920er Jahren entsteht, dass diese jungen Männer sich natürlich einiges einfallen lassen. Also, es werden Kriegsgefangenenzeitungen gegründet, es werden Werkstätten gegründet, Theatergruppen, Sportvereine werden gegründet. Es werden in einigen großen Lagern sogar ganze Lageruniversitäten gegründet, die auch reguläre Abschlüsse mit sich bringen. Alles in dem Bemühen, irgendwie etwas zu tun zu haben.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
An dieser Stelle setzt die Aufnahme des Vortrages über Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg für 5 Sekunden aus. Jochen Oltmar, der Migrationsforscher, kommt dann von den höheren Dienstgraden auf die Mehrheit der Soldaten in allen Heeren zu sprechen, auf die niedrigeren Grade, die Mannschaftsdienstgrade. Für die sieht die Kriegsgefangenschaft anders aus als für die Offiziere. Sie
sind jeden Tag beschäftigt, weil sie nämlich seit Frühjahr 1915 immer häufiger und immer stärker in der Kriegswirtschaft eingesetzt werden. Mit Anfang 1915 ist allen am Krieg beteiligten Mächten klar, dieser Krieg wird länger dauern. Noch viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre. Und mit der Umstellung auf eine längerfristige Perspektive wird eben die Wirtschaft immer stärker in Richtung auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Immer mehr Männer werden als Soldaten einberufen. Es herrscht also einerseits, wenn man so will, eine Art von Hochkonjunktur. Die Fabriken laufen heiß und andererseits haben sie immer weniger Arbeitskräfte. Und in dieser Situation wird dann eben zunehmend häufiger dieses Potenzial, das als Potenzial erkannt wird von Kriegsgefangenen, genutzt. Mannschaftsdienstgrade sind seit Anfang 1915 in der Regel in Arbeit. Und diese Lager, also das, was uns so typisch erscheint, werden immer leerer, denn diese Kriegsgefangenen werden über das Land verteilt. Für Deutschland ist mal errechnet worden, für die Konstellation 1918, wo ungefähr 1,5 Millionen Kriegsgefangene in Arbeit sind, zum großen Teil in der Landwirtschaft, dass diese 1,5 Millionen Arbeitskräfte über 750.000 Arbeitsstellen im Reich verteilt sind. Das heißt also, charakteristisch ist nicht das Lager, sondern die sogenannte Einzelgestellung zu zweit oder alleine bei irgendwelchen Bauern, bei irgendwelchen Handwerkern oder in irgendwelchen Industriebetrieben. Das Normale ist das Verteilen über die ganze Fläche. Und das ist überall auszumachen, das ist keineswegs ein deutsches Phänomen. In Russland beispielsweise sehen Sie, zu Beginn des Krieges werden die kriegsgefangenen Soldaten, österreich-ungarische, deutsche Soldaten, in der Regel nach Sibirien transportiert. So weit wie möglich weg, aus sicherheitspolitischen Erwägungen. Aber mit Anfang 1915 werden die Mannschaftsdienstgrade aus Sibirien wieder nach Europa, also an die Industriestandorte, in die landwirtschaftlichen Zonen zurückgeholt. Die Offiziere schauen sich die Ausstellung an, die bleiben in Sibirien, mit denen kann man nichts anfangen. Die können nicht arbeiten, die dürfen nicht arbeiten. Also von daher muss man sehr genau unterscheiden zwischen hier den Kriegsgefangenen, den deutschen Kriegsgefangenen, den Offizieren, die in Sibirien hocken, und den Mannschaftsdienstgraden, die dann nach Europa zurückgeführt werden, weil sie als Arbeitskraft wertvoll und wichtig sind. Und das bedeutet, das, was entsteht, ist für uns heute, 100 Jahre später, etwas sehr Klassisches, nämlich die Entwicklung von ganzen Lagersystemen und Lagerlandschaften. Das heißt, diese großen Lager errichten Nebenlager, die als Arbeitslager ausgerichtet sind. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung, diese Kriegsgefangenen in Familien unterzubringen, auf Bauernhöfen unterzubringen, nicht sofort gefasst wird, sondern dass eine ganze Anzahl von vielen Wochen, Monaten dauert, in der zunächst einmal Kommandogrößen auf 1000 festgesetzt werden, dann auf 50 festgelegt werden, am Ende diese Einzelgestellung möglich wird. Und so werden immer mehr Lager errichtet, immer kleinere Lager errichtet, bis dann am Ende, ab Herbst 1915, tatsächlich diese Einzelgestellung auch möglich wird. Ein langer, relativ langer Entscheidungsprozess, aber Sie sehen, es ist immer mehr oder minder auch die gleiche Anmutung, die klassische Baracke, ein Zaun drumherum, eine Lampe, so wie wir uns halt ein Lager vorstellen. Appellplatz, zentrale Versorgungseinrichtung, aber zu diesem Zeitpunkt eine absolut neue Erfindung. Etwas, was uns in hohem Maß vertraut ist, aus vielen Bildern aus dem 20. Jahrhundert, ist zu diesem Zeitpunkt eine absolut neue Erfindung. Die Zahl der Kriegsgefangenen August 1916, 1,6 Millionen in Deutschland. Sie sehen, dass diese Einzelgestellung, das Verteilen auf Arbeitskommandos immer wichtiger wird. 1,4 Millionen, 1,5 Millionen Kriegsgefangene sind zu diesem Zeitpunkt 1916 dann tatsächlich in Einzelgestellung. Und das ist hier eine Postkarte, russische Gefangene auf Schwanholzhofe in Titixdorf, bei Buhr, bei Melle, bei Osnabrück. Der Bauer ist hier vorne, dieser legere Mensch zwischen den beiden russischen Gefangenen. Der Sohn des Bauern ist der da mit diesem kecken Strohhut oben. Das ist eine von vielen Postkarten, die Sie finden. Es gibt zwar eine Bewachung, Sie sehen auch, Schwanholz hat keinen kleinen Hof, sondern einen verdammt großen Hof mit verdammt vielen Kriegsgefangenen. Aber auch da sehen Sie eben das, was Einzelgestellung ausmacht. Und Einzelgestellung heißt zum Teil auch ohne Bewachung, weil es gar nicht möglich gewesen wäre, wenn Sie irgendwo einen Kriegsgefangenen auf irgendeinem kleinen Bauernhof unterzubringen, den auch ganz konkret zu bewachen. Die Kriegsgefangenen, zumindest in der Landwirtschaft, werden Teil der erweiterten Familie, also ähnlich wie Knechte, dann als Teil der Familie behandelt. Was nicht heißt, wir kennen Familienverhältnisse, dass sie nun besonders gut behandelt worden wären, Gott bewahre. Aber es kann durchaus eben auch passieren, dass einige zumindest, wenn sie Glück hatten, relativ gute Verhältnisse vorfanden. Das heißt, Lagerunterbringung wird seit 1915 zur Ausnahme. Hier nochmal der spektakuläre Anstieg der Zahl der Kriegsgefangenen in der preußischen Landwirtschaft. Sie sehen eine 13-14-Fachung der Zahl im Jahr 1915. Zwischen April 1915 und November 1915. Da zeigt sich die hohe Bedeutung dieser Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte. Sie sehen dann zunehmend stärker, dass auch eine sehr intensive Auseinandersetzung läuft, die man als Verteilungskampf bezeichnen kann. Weil diese Kriegsgefangenen so wichtige Arbeitskräfte sind und zunehmend wichtiger als Arbeitskräfte werden, gibt es in Deutschland, in Russland, in Frankreich heftige Auseinandersetzungen über die Frage, wer darf sie nutzen? Und Sie sehen dann eben, dass landwirtschaftliche Arbeitgeber, industrielle Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände sich einsetzen für die Beschäftigung von Kriegsgefangenen in ihrem jeweiligen Bereich. Dass die Militärbehörden, die regionalen, die lokalen Militärbehörden bzw. Zivilbehörden dann eben sich einsetzen für die Beschäftigung von Kriegsgefangenen, um eben ganz konkret vor Ort dann auch die Lebensmittel oder die Rüstungsgüter produzieren zu können, die gefordert sind. riesiger Kampf um eine knappe Ressource, die Arbeitskraft ist und Kriegsgefangene meint in dieser ganz spezifischen Konstellation. Es kommt zu sehr ausgereiften Modellen, die beispielsweise darauf hinauslaufen, dass Kriegsgefangene im Frühjahr, im Herbst in der Landwirtschaft beschäftigt werden, im Winter und im Sommer, wenn die landwirtschaftlichen Außenarbeiten geringer ausgeprägt sind, dann aber in der Industrie. Man versucht tatsächlich so weit wie möglich in gewisser Weise im Kontext von Rationalisierungsmaßnahmen die Arbeitskraft dieser Kriegsgefangenen auch zu nutzen. Und das bedeutet vor dem Hintergrund eben dieser sehr hohen Zahl von Menschen, über die wir hier in diesem Kontext sprechen, natürlich auch einen großen Apparat. Sie wissen, dass etwas, was uns heute permanent begleitet, so etwas wie ein Arbeitsamt nämlich, im Ersten Weltkrieg in Deutschland entsteht. Vor 1914 gibt es keine Arbeitsämter in Deutschland. Es gibt vielleicht private Arbeitsnachweise, aber in relativ geringer Zahl. Während des Ersten Weltkriegs, vor dem Hintergrund dieser großen Anzahl von Menschen wie Kriegsgefangene beispielsweise, die verteilt werden müssen. Und vor dem Hintergrund dieser großen Not sozusagen an Arbeitskräften wird das Verteilen von Arbeit so wichtig, dass ein ganzer Apparat aufgebaut wird, den wir heute unter dem Begriff Arbeitsverwaltung kennen und der dann in der Weimarer Republik auch weiterentwickelt wird. Also auch das ist eine Folge Institutionalisierung einer bestimmten Perspektive, die mit dieser spezifischen Konstellation des Ersten Weltkriegs zu tun hat. Fazit. Was lässt sich, wenn man diese Perspektive Kriegsgefangenschaft noch mal versucht, deutlich zu machen für Europa insgesamt, was lässt sich sagen? Man kann, glaube ich, ganz gut eine Phaseneinteilung vornehmen, wobei die Phasen sich zu einem guten Teil zu Beginn des Krieges ausmachen lassen. Danach, ab 1915, spätestens 1916, gibt es eigentlich so fundamentale Änderungen gar nicht mehr. Wir haben diese erste Phase, über die ich gesprochen habe, dieser Bau zahlreicher, großer und teurer Lagen. Also das preußische Finanzministerium beispielsweise, können Sie sich vorstellen, wie es da zugeht. Das klagt ständig über die enormen Kosten des Baus von Kriegsgefangenenlager und will so schnell wie möglich diese Kriegsgefangenenlager auch privatisieren. Nicht nur heute wird privatisiert, nein, auch damals sollte so schnell wie möglich privatisiert werden, um eben Steuereinnahmen anders verteilen zu können. Und die ganz zentrale Perspektive in diesem Zusammenhang ist eben erstens Isolation, das heißt also abseits der großen Städte, abseits der Grenzen. Es gibt anfänglich den Befehl, keine Kriegsgefangenenlager aufzubauen in den Regionen, die grenznah liegen. Es wird zunächst einmal eine Linie von 100 Kilometern festgelegt, jenseits der Grenze, in denen keine Kriegsgefangenenlager errichtet werden sollen. Denn es geht Anfang des Krieges 1914 um die Frage der Unterbringung aus sicherheitspolitischen Erwägungen. Bloß nicht in irgendeiner Weise eine Möglichkeit bieten, dass diese Kriegsgefangenen dann fliehen können. Hier in Nordwestdeutschland, Ostfriesland, Emsland, Oldenburger Münsterland, dann Westwestfalen sozusagen, sind alles Zonen, in denen keine Kriegsgefangenen untergebracht werden dürfen, weil sie eben vor dem Hintergrund der Grenze zu den Niederlanden als problematisch gelten. Also Isolation ist der zentrale Punkt, Sicherheit ist der zweite zentrale Punkt, Disziplinierung, denken Sie nochmal an die Arbeit, die da in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt, ist ein wichtiges Element. Und Kategorisierung. Kategorisierung eben nach Mannschaftsdienstgraden, Offizieren, die in der Regel getrennt werden. Kategorisierung dann aber auch langsam schon nach Nationalitäten. Wo tauchen möglicherweise Minderheiten auf, die wir nutzen können? Wer ist besonders gefährlich? Wer ist weniger gefährlich? Wer kann in welcher Form ganz konkret für bestimmte politische Vorstellungen in welcher Art und Weise auch immer genutzt werden? Dann entsteht ein System kleiner Lager, um Kriegsgefangenenarbeit zu ermöglichen, Kosten zu sparen. Das heißt also, diese kleinen Lager, ich hatte Ihnen ja eben ein kleines Lager gezeigt, das müssen in der Regel Unternehmer errichten. Also zum Beispiel Kultivierungsgenossenschaften, die Kriegsgefangene nutzen, um Moore zu kultivieren oder eben den Mittellandkanal weiterzubauen. Da wird also tatsächlich ganz explizit diese Privatisierung schon umgesetzt und dann seit 1915 verlieren diese Lager immer weiter ihre Funktion als Unterkunfts- und Internierungsort, die großen Lager sind nur noch Registrierungsstellen, das heißt, wenn neue Kriegsgefangene kommen, landen sie zunächst einmal in den großen Unterkunftslagern, sie sind Mobilisierungsorte, Lagerinstrumente. Das heißt, von dort aus wird dann verteilt auf Arbeitsstellen und sie sind Disziplinierungsinstrumente. Das heißt also, wenn Sie zumindest aus der Sicht Ihres Arbeitgebers oder Ihrer Arbeitgeberin sich etwas zu Schulden kommen lassen in Ihrem Handwerksbetrieb oder auf Ihrem Bauernhof, dann werden Sie in die großen Unterkunftslager zurückgeführt. Dort findet Disziplinierung statt. Dort bekommen Sie in der Regel eine deutlich miesere Versorgung als auf dem Bauernhof. Dort werden Sie im Zweifelsfall dann noch interniert, separiert innerhalb des Lagers. Also es ist auch ein Disziplinierungsinstrument, das, was man an großen Lagern in diesem Zusammenhang dann ausmachen kann. Und diese Zahl, 750.000 Arbeitsstellen, hatte ich Ihnen schon genannt. Was passiert nach Kriegsende? Sehr unterschiedliches. Warum sehr unterschiedliches? Weil es am Ende sehr stark davon abhängig ist, wo Sie sich als Kriegsgefangener aufhalten und welcher Staatsangehörigkeit Sie sind. Das heißt also, mit dem Waffenstillstand im November 1918 werden in sehr kurzer Frist zurückgeführt französische, belgische, britische Kriegsgefangene aus Deutschland, auch serbische, auch italienische Kriegsgefangene aus Deutschland. Also alle Siegermächte sozusagen legen in hohem Maße Wert darauf, dass unmittelbar mit dem Waffenstillstand die Kriegsgefangenen zurückgeführt werden, stellen auch die Transportkapazitäten zur Verfügung. Meistens ist der Weg auch gar nicht so super weit. Das ist in der Regel bis Januar 1919 erledigt. Also innerhalb von wenigen Wochen, ein, zwei Monaten, sind diese Hunderttausenden von Kriegsgefangenen sozusagen aus dem Westen und Süden zurückgekehrt. Wesentlich problematischer ist es an der Ostfront bzw. an der dann ehemaligen Ostfront. Warum? Erstens, weil dort die politischen Konstellationen wesentlich unübersichtlicher sind. Das heißt also, mit der Februarrevolution 1917 machen die Deutschen, die österreich-ungarischen Kriegsgefangenen, die da irgendwo hocken in der Ukraine oder in Sibirien, sich natürlich schon Hoffnungen darauf, dass sie bald zurückkehren werden. Diese Hoffnung wird sehr schnell zerschlagen. Im Kontext der Oktoberrevolution 1917 gibt es sozusagen das nächste Auf, die nächste Perspektive oder die nächste Hoffnung auf eine baldige Rückkehr, wohin auch immer, nach Berlin, nach Wien oder nach Bremerhaven. Aber auch diese Hoffnung zerschlägt sich in der Regel sehr schnell. Tatsächlich kommt es zu einer Rückkehr von deutschen bzw. österreichischen bzw. ungarischen Kriegsgefangenen, insbesondere nach dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk im März 1918 zwischen Österreich, Ungarn, Deutschland und Russland bzw. dem, was gerade in Russland herrscht. Das ist nicht so ganz klar. Und mit diesem Friedensvertrag, wissen Sie, beginnt ja das, was dann der sogenannte Eisenbahnvormarsch heißt. Das heißt, deutsche Truppen, österreich-ungarische Truppen sind in dieser Konstellation bemüht, so viel wie möglich an Territorium noch zu erobern. Es wird auch über Annexionen nachgedacht. Deutsche Truppen finden Sie dann bis zur Krim. Und in diesen Zonen, die da in dieser Konstellation 1918 dann erobert werden, finden sich natürlich Hunderttausende von Kriegsgefangenen, die dann auch zurückgeführt werden. Und dann mit dem Ende des Krieges im November 1918, mit auch der Erosion der Truppen an der Ostfront, endet diese Phase und es beginnt eine lange Phase, eine ziemlich lange Phase der Stagnation, in der unklar ist, wer herrscht eigentlich auf der anderen Seite. Sind es die Bolschewiki? Sind es weiße Truppen? Sind es Alliierte? Sie wissen, Großbritannien, Frankreich, Japan, die USA intervenieren ja gegen die Revolution der Bolschewiki in Wladiwostok, auf der Krim, im Norden und so weiter und so fort, greifen also in den Bürgerkrieg, in den langsam beginnenden Bürgerkrieg in Russland ein und sind also auch in diesem Zusammenhang mit dabei, den Krieg, den Bürgerkrieg noch weiter anzuzetteln. Und in der Konstellation des Bürgerkrieges, und er läuft bis 1920, zum Teil sogar bis 1921, ist eine Bewegung von Menschen, von Kriegsgefangenen nur schwer möglich. immer nur sporadisch gibt es Perspektiven, gibt es Möglichkeiten. Und es kommen Haufen weiter Probleme hinzu, die am Ende einen Beitrag dazu leisten, dass schließlich diese Kriegsgefangenschaft bis 1922 für sowohl Deutsche als auch für Österreicher, für Ungarn, für Tschechen und so weiter und so fort, aber auch für Russen, Ukraine und so weiter dauert. Es gibt keine Kapazitäten. Das Deutsche Reich muss einen großen Teil seiner Flotte abgeben. Es gibt also keine Schiffskapazitäten, um irgendwelche Kriegsgefangenen von Vladivostok nach Hamburg oder nach Bremerhaven zu bringen. Dafür müssen britische Schiffe eingesetzt werden. Es braucht eine internationale Koordination. Der Völkerbund, gerade erst gegründet, übernimmt diese internationale Koordination, setzt einen Hochkommissar für das Kriegsgefangenenwesen ein. Und das ist der Polarforscher und norwegische Diplomat Fridtjof Nansen, der über Jahre hinweg als Manager sozusagen in Kriegsgefangenen-Sachen durch die Welt reist und versucht, diese zu diesem Zeitpunkt noch weit über eine halbe Million Kriegsgefangenen irgendwie in die Herkunftsländer zurückzutransportieren. Schließlich mit dem Ende des Bürgerkriegs in Russland mit 1920 lösen sich viele der Hemmnisse, der Blockaden, die es am Ende gibt oder gab. Und 1921, 1922 laufen dann die letzten Repatriierungsmaßnahmen. Ungefähr 425.000 Menschen, Männer, Soldaten, Kriegsgefangene werden dann zurückgeführt in die jeweiligen Herkunftsländer. Fridtjof Nansen bekommt 1922 dafür den Friedensnobelpreis. Das heißt, das ist eben tatsächlich, wie schon zu Beginn gesagt, ein großes, ein riesiges Thema, so sehr, dass man dafür einen Nobelpreis, und zwar nicht erst 30 Jahre später, wie üblich, sondern gleich unmittelbar danach kriegen kann. Und ein Teil der Menschen, die über zum Teil zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre in Kriegsgefangenschaft sich aufgehalten hat, bleibt. Also für Deutschland gibt es Spekulationen, das muss man auch so benennen, Spekulationen, die da sagen, na 20, 30.000, vielleicht mehr als 30.000 ehemalige russische Kriegsgefangene bleiben in Deutschland. Wir wissen über diese russischen Kriegsgefangenen, die in Deutschland bleiben, so gut wie nichts. Weder Namen noch haben wir nach 1923 irgendwelche Unterlagen darüber, was mit ihnen passiert. Klar ist, sie sind zum Teil, werden sie verstanden als ausländische Arbeitskräfte in Industrie und Landwirtschaft. Sie bekommen also sozusagen einen neuen Status, werden Zivilarbeitskräfte. Zum Teil gehen sie ein in das sehr breite, sehr umfängliche Milieu der russischen oder russländischen Immigration. Ungefähr eine halbe Million Menschen aus dem Kontext von Revolution und Bürgerkrieg weicht aus Russland nach Deutschland aus. Zahlen sagen, 360.000 alleine davon leben in Berlin bis 1923. Also eine große Anzahl von Menschen, die vor Revolution und Bürgerkrieg fliehen aus Russland, landen in Deutschland, landen in Berlin und bieten eben natürlich auch für diese Kriegsgefangenen Anschlussmöglichkeiten. Zum Teil werden sie also nach 1922 dann eben als Immigranten, als Exilanten, als Flüchtlinge verstanden. Inwieweit sie möglicherweise dann weiterwandern in die USA, nach Frankreich, wissen wir nicht. Für Russland liegt die Zahl derjenigen, auch das sind grobe Schätzungen, die da bleiben, aus Österreich, Ungarn bzw. Deutschland kommen, bei wahrscheinlich über 100.000. Das heißt also, es werden offensichtlich in diesen Jahren von Kriegsgefangenschaft mancherlei Bindungen aufgebaut, die so intensiv sind, dass eine Rückkehr nicht mehr möglich zu sein scheint oder nicht mehr erwünscht wird. Man muss dabei natürlich auch die veränderten politischen Bedingungen im Blick haben. Russland, das Zarenreich, existiert nicht mehr. Wir haben es inzwischen ab 1922 heißt sie ja so, mit der UdSSR zu tun, also mit einer völligen Veränderung des politischen Systems. Das wird sicherlich bei manchen auch einen Hintergrund für die Nichtrückkehr bedeutet haben. Aber in jedem Fall lässt sich sagen, 1922 ist dieses Phänomen faktisch eben nicht zu Ende, sondern für manche ist dann der Zwangsaufenthalt als Kriegsgefangene auch eine Entscheidung dafür, am Ende in einem anderen Land, in einer anderen Gesellschaft auf Dauer zu bleiben. Dankeschön.
Erstaunliche Erkenntnisse über die Kriegsgefangenen im Europa des Ersten Weltkrieges. Wir verdanken sie dem Historiker und Migrationsforscher Professor Jochen Oltmar, der seinen Vortrag am 30. August 2018 gehalten hat im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven. Katja Weber sagt vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.